aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Liebe Nora, heute würde ich gerne mit dir über Spielen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Monday Market. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hallo Oliver.
Als wir gesagt hatten, wir sprechen mal über Spielen, ist das ja eigentlich entstanden, weil bei uns so ein Brettspieleabend so ein bisschen eskaliert ist zu Hause. Und dann ist mir eingefallen, als wir euch im Sommer mal besucht hatten, dann steht ja so neben eurem Küchentisch so ein großes Regal, zumindest mir kam es sehr groß vor, mit vielen, vielen verschiedenen Spielen. Und ich dachte so, wow, das ist so eine Familie, in der wird so richtig viel und oft und ganz viele verschiedene Spiele wird gespielt. Und du hast dann, glaube ich, auch mit einem deiner Kinder zufällig gerade noch so ein Spiel da irgendwie am Laufen gehabt. Und ich dachte, hui, so eine richtige Spielefamilie. Ist das eigentlich so?
Phasenweise. Also ich meine, es kommt immer auch drauf an, mit wem man sich vergleicht. Ich habe immer das Gefühl, im Vergleich zu der Familie, in der ich groß geworden bin, das war nämlich so eine richtige, richtige Spielefamilie, also meine Herkunftsfamilie so, sind wir gar nicht so eine krasse Spielefamilie. Aber im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung vielleicht schon. Mein Mann und ich kommen beide aus Familien, in denen ziemlich viel gespielt wurde oder auch viel Unterschiedliches gespielt wurde. Also nicht jetzt immer die gleichen zwei Kartenspiele oder so, sondern auch ganz verschiedene Sachen. Und ich glaube, das ist schon was wir beide so mitgebracht haben, dass wir das ganz schön finden, mit unseren Kindern gemeinsam alle möglichen Spiele zu machen. Und gleichzeitig sind das auch immer so Phasen, ne? Also ich finde so, wenn Kinder noch relativ klein sind, so im Kindergartenalter, gibt's so ganz nette Spiele für kleine Kinder, die einfach auch für einen als Erwachsenen, für mich als Erwachsene manchmal leichter mit meinem Kind zu spielen sind als so völlig freie Rollenspiele oder sowas. Und dann gab es bei unseren Kindern aber auch oft so eine Phase, wo sie nicht mehr so Lust hatten auf solche Spiele. Und dann mit den etwas älter werdenden Kindern ist das für mich schon auch ein bisschen so ein Verbindungsding, auch mal zu sagen, hey, wollen wir mal zusammen ein Spiel spielen. Aber es kann durchaus sein, dass bei uns mal 2 Monate am Stück niemand irgendwas spielt und dann wieder in einer anderen Phase so jeden Tag mehrere Sachen. Aber wir haben tatsächlich die Spiele direkt neben dem Küchentisch, weil mir das wichtig war, sozusagen, dass wir niedrigschwellig das immer verfügbar haben, weil mir halt so aufgefallen ist, weißt du, zum Beispiel eine Konsole am Fernseher so ist sehr schnell verfügbar. Ich muss da nur hingehen und die ist sofort da. Und wenn ich sozusagen, wenn ich ein Spiel spielen will, erst in den Keller gehen muss und das Spiel hochholen, dann signalisiert das irgendwie auch was in einer Familie von Prioritäten und Verfügbarkeiten. Und deswegen, wenn meine Kinder bei uns am Küchentisch sitzen und sagen, mir ist langweilig, dann kann ich einfach so ein bisschen nach rechts zeigen und sagen, schau mal, gibt ganz viele Sachen, die wir spielen können. So. Und bei uns ist das schon so, wir haben ja diese sehr unterschiedlich alten Kinder, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade so, ich sag mal, Regelspiele manchmal auch echt so eine Verbindung schlagen können zwischen unterschiedlich alten Kindern, die dann aber miteinander eben, ne, über die Spielregeln vereint sind und sagen, jetzt spielen wir das verrückte Labyrinth oder so. Und das geht dann für den 15-Jährigen und das geht für den 8-Jährigen. Und beide wissen, was sie machen müssen. Das wäre jetzt in einem Rollenspiel nicht so, also das würden die nicht miteinander machen.
Achso, da geht es sogar bei euch in Richtung diese Rollenspiele. Okay, das kenne ich wirklich nur vom Hörensagen.
Machen das eure Kinder gar nicht?
Nee, das ist hier nie eingezogen. Ich kenne das nur so aus Erzählungen aus eher so meiner Schulzeit. Aber ich weiß, dass es das heute immer noch eine ganz, ganz große Fanbase hat, dieses: Wir stellen uns irgendwie vor, du bist ein Zwerg und ich bin ein Elf oder irgendwie, meinst du sowas, oder?
Ja, ach so, ich muss, okay, 2 Sachen differenzieren. Also ja, wir haben auch ein Rollenspielerkind in dem Sinne, wie du es gerade verstanden hast. Und das ist ja dann mega komplex mit diesen 8-kantigen Würfeln und unendlich komplexen Spielverläufen und so. Sowas haben wir auch. Aber was ich jetzt meinte, waren Rollenspiele im sozusagen entwicklungspsychologischen Sinne, wo Kinder typischerweise im Alter zwischen 2 und 8 in Rollen schlüpfen und dann eben Mutter, Vater, Kind spielen wollen oder du bist der Doktor und ich bin der Patient oder du bist der Zoowärter und ich bin der Löwe oder sowas. Also diese freien, ich wäre jetzt der Spieler. Okay. So. Und das ist halt was unsere Kinder schon, die jüngeren Kinder schon noch sehr, sehr viel machen und auch machen wollen, aber wo zum Beispiel die Teenager jetzt nicht so Bock haben, damit zu spielen, okay. Wäre so eine Runde Uno oder sowas, geht dann halt schon mal noch, ne?
Ah, okay.
Ah ja, aber das haben eure Kinder schon auch gemacht, oder? So dieses, ich wäre mal der, oder ist das, ich meine, das machen auch nicht alle Kinder gleichermaßen, ne?
Ich versuche mich krampfhaft zu erinnern, also eher so mit einem Kumpel, also so mit, ja. Ich musste da glaube ich nicht so, also klar hatte ich mal als Pferd so ein Kind auf dem Rücken sitzen oder so, also wenn, haben die das dann immer mit einem Freund oder so gemacht, also so, oder vielleicht auch mal gemeinsam, gut, das ist natürlich bei uns der große Altersunterschied, der kommt dem natürlich so ein bisschen in die Quere. Nee, aber wenn ich ans Spiel meiner Kinder denke, ist das jetzt nicht das Erste, das mir eingefallen ist. Ich glaube, deswegen habe ich auch prompt so gedacht, ach so, du meinst so irgendwelche Dungeons oder was auch immer. Nee, also bei uns ist Spiel entweder, wir haben, glaube ich, so 5,5 klassische Spiele so, also die wir so durchziehen. Uno, 4 gewinnt, Kniffel, so. Und je nach Alter und so. Und das andere Spiel wäre dann ganz eher, wäre dann so in die Richtung Lego oder Kappler oder ich baue mir eine Welt aus 1000 Dingen oder ich baue mir so meine eigene Welt und mache daraus irgendwie sowas. Also mit allen möglichen Dingen, die im Haushalt so zur Verfügung stehen und verwurste die zu irgendwas. Das wäre jetzt eher das, was ich bei Spielen meiner Kinder, zumindest jünger, ne? Beim Älteren, wir hatten ja hier auch mal eine Playstation-Phase, das ist ja dann wieder was anderes.
Ja.
Aber so Rollenspiele wär mir jetzt nicht so als erstes eingefallen. Nee.
Ja. Also das ist so spannend, weil auch mit solchen Spielsachen wie zum Beispiel Lego, ne, gibt es wirklich unterschiedliche Arten und Weisen, wie Kinder auch mit so einem Spielzeug spielen. Also es gibt so die Baukinder, ja, für die ist das Bauen das Wichtigste und dann konstruieren die immer neue Dinge und das Bauen ist das Spielen. Und dann gibt es Kinder, die spielen mit Lego Rollenspiele. Ne? Also die bauen einmal so ein Ding auf und dann spielen die damit wie mit so einem Puppenhaus und die Figuren reden miteinander und haben ganz komplexe Dialoge und es gibt einen Handlungsstrang und die haben alle Namen und so. Und ne, ein und dasselbe Spielzeug, deswegen macht das Spielzeug eigentlich so cool, ne? Kann so unterschiedlich verwendet werden. Und ich finde das so interessant, bei unseren Kindern zu sehen, wie eben so jedes Kind auch so ein anderer Spieltyp ist. Und wir haben eben so ganz ausgeprägte Rollenspieltypen hier zu Hause, aber durchaus auch so, ne, kleine Konstrukteure und Baumeister, für die der Flow des Spielens darin besteht, irgendwas Neues zu bauen. Aber in dem Moment, wo es gebaut ist, spielt man auch nicht mehr damit. So. Und das ist total spannend zu sehen. Und was ich eben sehr, sehr oft erlebe bei Eltern ist, dass sie ihr Kind betrachten beim Spielen und dann oft mit so einem, ich sag mal, fast schon defizitorientierten Blick daran gehen. Also ich kriege so viele Nachrichten von Leuten, die sagen, mein Kind spielt gar nicht richtig Lego, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Das baut nur und dann macht's nichts mit den Sachen. Oder das will gar nicht bauen. Das spielt immer nur Puppenhaus damit. Und als wäre das sozusagen dann irgendwie eine falsche Anwendungsform, weißt du? Und ich finde das so wichtig, dass wir uns das mal anschauen, wie absurd das eigentlich ist, gerade beim Thema Spielen, ne? Wo es ja um Spaß, um Leichtigkeit, um Selbstbestimmung, um Freiheit, um Freizeit geht, dass da auch jetzt schon wieder so viel Druck drauf lastet, dass so viele Familien das Gefühl haben, mein Kind spielt irgendwie falsch, mein Kind wünscht sich die falschen Spielsachen, mein Kind spielt nicht allein, obwohl es das vielleicht müsste, oder mein Kind spielt nur allein, obwohl es doch mit Gleichaltrigen spielen müsste, mein Kind will immer mit mir spielen, mein Kind will nie mit mir spielen, also es gibt da so viele, wo Eltern so ganz argwöhnisches Spielverhalten ihres Kindes betrachten und eigentlich finde ich gerade beim Thema Spielen wirklich noch mehr auch als bei anderen Themen, dass das doch wirklich eins ist, bei dem man sich eigentlich als Eltern echt super entspannt zurücklehnen kann und einfach mal schauen, was man für so einen Menschen da großzieht und was dessen Spielverhalten ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich würde ganz ehrlich sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil es geht ja noch weiter, deine sehr lange und coole Liste. Ich hoffe, wir können ein paar Punkte davon nachher aufgreifen. Ich habe oft eher das Gefühl, dass Spielen auch noch mit so, ich nenne es jetzt einfach mal, pädagogischen Weltbildern aufgeladen ist. Es geht bei ihm sowas wie, nee, du bist nicht zweimal dran, dieses Ganze, man muss lernen beim Spielen, dass es Regeln gibt, an die sich jeder halten muss. Du musst aushalten, dass man was, also weißt du, wenn du so kurz hindenkst, da gibt es, glaube ich, ganz viel. Also dieses verlieren können müssen, ein guter, das aushalten können, ja, nicht wütendes Spielbrett durch die Gegend feuern, das Kind nicht gewinnen lassen oder so. Also weißt du, da gibt es tausend, glaube ich, so Glaubenssätze. Ich musste an einen Roman von Lena Gorelick denken, da schreibt die Protagonistin, spielt Schach gegen ihren Vater und der lässt sie nie gewinnen. Mhm. Und die Mutter tuschelt immer, jetzt lass sie doch mal gewinnen. Also, also ich glaube, das ist wahnsinnig weit weg von einfach nur ungestörtem Spiel, was wir da so veranstalten. Zum Teil denke ich gerade so. Also cool, lass uns mit deiner Liste beginnen.
Nein, ich meine, du hast gleich ja auch ein super spannendes und auch umstrittenes Thema jetzt auch noch mal angesprochen, dieses Thema. Hm. Soll man, darf man, muss man Kinder gewinnen lassen, beziehungsweise nicht gewinnen lassen? Wie streng, in Anführungszeichen, müssen wir beim Spielen sein? Da gibt es ja tatsächlich unterschiedliche Fraktionen. Ich werde es nie vergessen, dass ich mal auf einem Elternabend war zur Vorbereitung der weiterführenden Schule. Also das war für nicht an einer speziellen Schule nur für die Eltern dort, sondern es gab schon einen allgemeinen Elternabend für alle Eltern,
oder so,
deren Kinder genau in die fünfte Klasse kommen. Und da hat ein Schulleiter so eine Ansprache gehalten und darüber gesprochen, was er wichtig findet, was Eltern tun können, um ihr Kind fit zu machen für die weiterführende Schule. Und dann hatte der so total krassen Fokus gelegt auf das Thema Spiele. Und zwar eben so regelbasierte Spiele. Und er sagte so, die beste Vorbereitung auf die weiterführende Schule ist, wenn sie mit ihrem Kind spielen und zwar nach Regeln und es nicht gewinnen lassen und es auch nicht rauslassen aus Situationen, wo es vielleicht mal unangenehm oder anstrengend ist und man bricht ein Spiel auch nicht vorzeitig ab und man ändert auch nicht einfach irgendwas um und man ist auch nicht nachgiebig und also und hat da so ein ganzes Ding draus gemacht und dann immer wieder das verknüpft damit, dass halt Kinder, die das von zu Hause so gelernt haben am Spielbrett, dann später eine erfolgreiche Schulkarriere haben, weil sie diese ganzen quasi Fähigkeiten, die sie beim Spielen gelernt haben, ne, Frustrationstoleranz, Ausdauer, Widerstandsfähigkeit, so dann quasi anwenden können. Und ich weiß noch, dass mir das richtig unter die Haut gegangen ist, weil ich so merkte, wir spielen mit unseren Kindern, glaube ich, in der Hinsicht völlig verkehrt. Wir sind da viel zu sehr, glaube ich, auf den gemeinsamen Spaßfaktor sozusagen aus und habe dann aber auch so einen Widerstand bei mir gespürt, dass ich dachte, wieso soll jetzt unser fröhliches gemeinsames Sonntagnachmittag Wurmrennen, was wir gerade machen, irgendwie mein Kind auf die Leistungsgesellschaft und, weißt du, diese spezielle Schulform jetzt schon wieder trimmen. Warum können wir jetzt nicht einfach hier miteinander eine gute Zeit haben?
Definitiv. Also ich glaube, ich habe das immer eher intuitiv gelöst, aber ich lasse immer alle gewinnen, glaube ich. Also nicht immer, aber also ich finde, es gibt nichts Blöderes. Keine Ahnung, du spielst abends Uno und das letzte Spiel gewinnst du, ja, und dann hast du so einen Wutknolch, wenn du Pech hast, den du dann ja versuchen musst, irgendwie ins Bett zu kriegen. Also ich meine, das ist ja allein schon, sagen wir mal, aus elterntaktischer Sicht sehr kontraproduktiv. Klar, das schwankt und das ist ja klar, je nach Alter und Situation, manchmal, natürlich, wenn es mich auch packt, dass ich wirklich jetzt quasi im Spiel wirklich bin, dann will ich natürlich auch mal gewinnen oder so, aber ich meine, das ist ja bei solchen Spielen wie Uno jetzt ja nicht wirklich der Fall. Totaler Quatsch. Kleine Klammer auf, ich glaube, diese Vorträge von so Schulübertrittsdingern, die sind in vielen Punkten beängstigend. Also Stichwort Schleife binden und was da noch alles dazu gehört, Klammer zu. Aber ich kann total verstehen, dass das dich natürlich von so einer quasi Autorität gesprochen, dass einem das erstmal eingefahren ist.
Ja, ja.
Aber ja, also ich will auch nicht sagen, dass hier immer alle meiner Meinung sind, aber ich persönlich würde auch sagen, im Zweifelsfall gewinnen lassen. Und auch beim Schachspielen. Also, wenn da so ein Kind anfängt, Schach zu spielen, wie soll denn das Spaß machen, wenn man einfach nur jahrelang vom Brett gefegt wird? Also, ich wurde ja immer jahrelang vom Brett gefegt zu Hause und werde nie vergessen, als ich das erste Mal gegen meinen Vater im Schach gewonnen habe. Und dann habe ich aber auch nie wieder mit ihm gespielt, weil immer klar war eigentlich, der ist besser als ich.
Ja.
Und das habe ich mir dann nicht mehr gegeben.
Ja, nee, also ich glaube tatsächlich, dass genau bei diesem Thema mit diesem Gewinnen lassen oder wie schwer oder leicht macht man es einem Kind, ein Spiel zu spielen, ne, gerade bei so einem schwierigen Spiel wie Schach, dass es da sehr viel Feinfühligkeit braucht. Und zwar in dem besten Sinne, dass wir wirklich uns fein einfühlen müssen. Wie ist sozusagen das Anforderungslevel so für mein Kind, dass es ihm Spaß macht, dass es sich auch herausgefordert fühlt und dass es gleichzeitig aber auch eine Chance hat, ne? Also Schach speziell ist bei uns in der Familie ein Spiel, das spielt eins unserer Kinder unser Drittklässler, besonders gern mit meinem Vater, also seinem Großvater. Mhm. Ne? Und das ist so ein Großpapa-Kind-Spiel. Mhm. Und da merke ich richtig so, in den allerersten Spielen hat quasi mein Vater das für ihn dann so sehr leicht gemacht. Und mittlerweile macht er es schon auch manchmal ein bisschen schwerer. Und er gewinnt dann auch gegen ihn, aber zeigt ihm dann auch manchmal so dieses, guck mal, ich gebe dir mal einen Tipp, guck da noch mal hin. Mhm. So, ja. Und es ist eben, ich glaube, wenn er sozusagen unser Kind jedes Mal gewinnen lassen würde, dann würde der Ehrgeiz auch verloren gehen. Aber es ist sozusagen in einer Weise gestaltet, weißt du, was ich meine? Dass es so ein Herausfordern, aber dann auch wieder eine Chance geben ist. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert. Ja, also ich merke das bei mir selber auch beim Spielen, wenn Leute zu lax spielen, also auch mit mir als erwachsene Person, dann habe ich keine Lust mehr zu spielen. Dann habe ich das Gefühl, jetzt ist die Herausforderung nicht groß genug. Also wenn man mit Leuten Kanasta spielt oder Rommi oder so und die spielen so total luschig, da muss ich ja gar nicht die Karten in die Hand nehmen. So.
Ah, man merkt, du bist eine richtige Spielerin. Ja, also das verstehe ich, da gebe ich dir auch recht. Ich bin wahrscheinlich noch zu lange in dem Beispiel Schach hängen geblieben und dachte so, für mich ist der Spaß zum Teil ja zu sehen, das Kind wird ja immer besser. Also das finde ich, das Erstaunliche ist ja, dass Kinder, also so in meiner Wahrnehmung, also ich will jetzt hier nicht so pauschale Sätze über Kinder, wenn sie, sondern in meiner Wahrnehmung, wenn sie das Vertrauen finden, ich check jetzt, wie Uno funktioniert. Mhm. Oder zum Beispiel viel gewinnt, dass man am Anfang ständig sagt, Achtung, jetzt musst du aufpassen, sonst kassierst du eine Niederlage. Mhm. Dass sie dadurch ja aber auch gleichzeitig die Mechanismen des Spiels verstehen und immer besser werden und immer sicherer und umso schneller eigentlich an den Punkt kommen, wo es dann lustig wird. Mhm. Also das Dilemma auf der anderen Seite ist ja beim Schachspielen, dass du, wenn du, solange du besser bist, was natürlich nur in der Logik dessen liegt, dass du halt schon ein paar Schachpartien gespielt hast, das ist es ja eh langweilig. Hm. Es ist ja eh nur Interaktion. Also ich frage mich, ob man da dieses Ehrgeizthema braucht. Wenn ich meinem Kind Schachspielen beibringe, dann weiß ich nicht, ob es wirklich was fürs Leben oder fürs Schachspiel lernt, wenn es 9 von 10 Partien verliert und nur eine gewinnt, versus wir spielen viele kurze, schnelle und es gewinnt es auch, aber dadurch wird es ja immer besser und es wird für mich immer schwerer, tatsächlich mitzuhalten. Mhm. Und das ist das, was mir eigentlich mit Spielen Spaß macht. Ich spiele eigentlich nur gerne Spiele, wenn mein Gegenüber quasi ernstzunehmender Gegner sind. Ja. So meine ich es nicht, aber ich finde, alles andere ist ja eh nur Beschäftigungstherapie.
Ja, also, ja. Nee, aber ich glaube, also tatsächlich, ich glaube, das kommt ein bisschen wirklich auch auf Alter und Persönlichkeitsstruktur eines Kindes an. Also es gibt ja Kinder, die haben sehr wenig Frustrationstoleranz und die sind sehr schnell auch geknickt, wenn sie nicht gewinnen und haben dann auch schnell keinen Bock mehr. So. Und bei diesen Kindern ist es, glaube ich, genau wie du sagst, oft am sinnvollsten, man spielt mehrere schnelle Partien und sie haben sozusagen ein Erfolgserlebnis am anderen und bauen dadurch so Skills auf irgendwie.
Aber da, Entschuldigung, das hat dich leider unterbrochen. Ich wollte nur kurz einhaken und fragen, ist Spielen dann für Kinder mit geringer Frustrationstoleranz denn der Ort, wo sie daran arbeiten müssen? Also so wie der Rektor, von dem du vorhin erzählt hast. Oder kann man nicht einfach sagen, ich habe ein Kind, das hat nun mal eine geringe Frustrationstoleranz. So what? Es muss leider 9 von 19 UNO-Partien gewinnen oder 18 von 19. Weißt du, da merke ich gerade bei mir so einen Widerstand.
Ja, ich verstehe das.
Aber jetzt habe ich dich voll unterbrochen.
Nee, alles gut. Also ich glaube, dass Spielen nicht der Ort ist, wo Kinder Frustrationstoleranz lernen müssen, aber ich glaube schon, dass im gemeinsamen Spiel sozusagen auch Potenzial dafür liegen kann, Frustrationstoleranz in einem erträglichen und emotional sicheren Rahmen ein Stück weit zu lernen. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein Kind, das mit Frustrationstoleranz durchaus zu tun hat und das gleichzeitig durchaus ehrgeizig ist. Und dieses Kind hat eine Zeit lang mal auch Ergotherapie gehabt und da wurde dann zum Beispiel in diesem ergotherapeutischen Kontext ganz bewusst mit Spielen auch gearbeitet, die sozusagen einerseits diesen Ehrgeiz, ne, sozusagen aufgegriffen haben im Sinne von, du willst das jetzt können und dann aber auch so ein bisschen Frustrationstoleranz geschult wurde, aber immer, sag ich mal, so geführt, dass am Ende ein Erfolgserlebnis stand. Also man musste durch den Frust durchgehen und dann kam was Gutes, ein Erfolg so. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl in unserer Familie, dass wir, und das meinte ich mit dieser Feinfühligkeit, intuitiv mit unseren Kindern mit steigendem Alter ich sag mal, die Herausforderung beim Spielen auch gesteigert haben. Ne? Also wenn mein Kindergartenkind spielt mit mir irgendein Spiel, es sind dann halt sehr, sehr häufig diese Haber-Kinderspiele, die mit diesen Holzfiguren so sind. Und da ist es relativ oft so, dass dann relativ bald das Spiel mit seinen Regeln in Vergessenheit gerät und unser Kind einfach mit diesen Pferden spielt. Und dann lasse ich das genauso passieren. Und ich fände das absurd, dann zu sagen, so, nee, das geht so nicht. Dein Pferd darf jetzt noch keine Karotten essen, denn du hast noch keine 3 gewürfelt. So, weißt du, also da ist es dann für mich völlig fein, wenn dieses Kind sich einfach so verliert. Bei dem Älteren, bei dem Drittklässler ist es zum Beispiel durchaus so, dass wir jetzt angefangen haben, auch manchmal Spiele zu spielen, auch noch mal mit den großen Geschwistern dabei, wo wir sagen, wollen wir heute mal so richtig, wie die Erwachsenen, richtig streng nach Regeln spielen. Mhm. Und dann kann es aber auch sein, du verlierst so, und es ist aber auch nicht schlimm, wir verlieren alle auch mal und so. Und da merke ich schon, dass das auch so ein Reifeschritt ist, dann sozusagen in Anführungszeichen aufzusteigen in die Liga der ernsthaften Spieler, wo man dann halt auch nicht mehr in Anführungszeichen auf jede Befindlichkeit Rücksicht nimmt. Und dann gibt es trotzdem aber innerhalb dessen ja so einen sicheren Rahmen, weißt du? Also wenn wir zum Beispiel das verrückte Labyrinth spielen, das ist so ein Spiel, was wir hier gerne spielen, dann kann ich sagen, es ist alles völlig egal. Du kannst quer und kreuz und sonst wie und die Plättchen durch die Gegend schieben, ist alles egal. Oder du kannst sagen, wir spielen schon nach Regeln. Aber wenn dann sowas super Fieses passiert und das Kind bräuchte gerade einen geraden Gang und es kriegt aber nur einen krummen Gang, dann kann man, weißt du was, wollen wir dieses eine Kärtchen mal tauschen? Und dann spielst du wieder ganz streng nach Regeln weiter. Weißt du, also da kann man ja auch so ein bisschen twisten. Und da muss ich sehr oft an meinen Großvater denken, der mit uns als Kindern manchmal gespielt hat, der in sowas auch so meisterhaft war. Also so dieses, wir spielen schon nach Regeln und es gibt auch ein Ziel, aber gleichzeitig schwebt über allem so diese ganz große Sanftmut und Freundlichkeit. Dieses, nee, also das wäre jetzt zu schade, wenn diese Stadt bei Carcassonne nicht fertig wird. Nee, also da muss ich jetzt doch mal helfen. So, da lege ich jetzt meine Stadtmauer irgendwie so, dass bei es für dich an. Günstig ist. Und trotzdem halte ich mich aber an die Grundregeln des Spiels und setze nicht alles außer Kraft irgendwie. Das habe ich als was ganz Liebevolles in Erinnerung. Und das, ich versuche da schon, diese Balance zu halten aus so einem gewissen spielteufelischem Ehrgeiz. und so einer Sanftmut, niemand soll hier weinend vom Tisch aufstehen, so, ne?
Klar, und manchmal braucht man da so eine Art übergeordnete Gerechtigkeit, muss da manchmal schon so ein bisschen eingreifen. Weil viele dieser Spiele basieren ja auch einfach auf Glück und Zufall.
Total.
Und insofern ist es ja dann manchmal auch einfach brutal fies. Siehe Carcassonne, du ziehst die 6. Straße und neben dir baut einer irgendwie die Mörderstadt. Ja, klar.
Ja. Und es ist halt gleichzeitig auch so, dass zum Beispiel, wenn man mit mehreren Kindern spielt, die ja oft gar keinen Bock mehr haben, wenn sozusagen ein Kind immer bevorzugt wird, auch wenn das jüngste Kind ist. Also wenn man sowas wie, wir sind hier so am Nerden, aber wenn man sowas wie Siedler von Catan spielt und dann sagt, ja, aber zum jüngsten Kind kommt der Räuber nicht, ja, dann kann man es auch niemandem vergelten, dass da die großen Kinder sagen, ja, wisst ihr was, dann gehe ich auf mein Zimmer und spiele was Eigenes. So. Also es macht dann einfach keinen Spaß. Und am besten, finde ich, funktioniert dieses Rücksichtnehmen, wenn die Kinder das gar nicht so sehr merken. Und da, das ist wieder sowas Feinfühligkeit, dass ich oft merke, wenn zum Beispiel unsere Teenager mit den jüngeren Kindern spielen, dann sagen die, wir spielen nach Regeln. Und dann merke ich, dass die Großen aber trotzdem die Kleinen so im Blick haben, dass sie immer mal auch was legen, was für die Kleinen gut ist, oder eine fiese Karte bei Uno nicht legen, weil sie wüssten, das wäre jetzt schon für das Kindergartenkind, das gerade kurz vorm so Gewinnen krass. Ist, echt hart, nochmal 4 ziehen zu müssen. So. Und das wird dann gar nicht kommuniziert, da wird die, oh, das mache ich jetzt nicht, sondern die, da wird einfach umsichtig geschaut, ich hau das lieber meiner Mutter hin, als meiner kleinen Schwester oder so. Und ich finde da deswegen, also da merkt man schon so, da steckt natürlich auch eine große Qualität drin vom Spielen. Es schult auch total die Sozialkompetenz, ne? Wenn man sozusagen einerseits schaut, wie kann ich ein Spiel die Regeln beherrscht und so, aber auch, wie kann ich so ein bisschen auf meine Mitspielenden schauen, dass die auch Freude haben, mit mir zu spielen, dass es für die interessant ist. Und ich finde, man lernt Menschen oft total gut kennen, wenn man mit ihnen spielt. Und man merkt relativ schnell, ist das eine Person, mit der ich eher kompetitiv spielen kann, oder ist es eine Person, wo ich eher sehr harmonieliebend spielen muss, damit die sich hier wohlfühlt. Und man merkt auch, wenn man mit Kindern spielt, also ich spiele ja auch mit Kindern, die bei uns zu Besuch sind, die nicht meine Kinder sind, sind das Kinder, die man eher ein bisschen vorsichtig anpacken muss? Oder ist das ein Kind, das jetzt gerade so richtig reinkommt und richtig Freude hat?
Richtig voll.
Voll dabei ist und so. Und ich fand es zum Beispiel lustig, als ihr uns da besucht habt, dass euer Sohn dann ein Spiel, das er gar nicht kannte, bei uns dann irgendwie, da hat er richtig so ein bisschen Feuer gefangen und kam dann immer noch mal an und sagte, können wir es noch mal spielen, können wir es noch mal spielen? Und dann hatte ich so gedacht, genau. Das hat da gerade so den richtigen Vibe irgendwie getroffen, ne?
Ja.
So.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Sicherlich auch, weil es einfach dann mal was anderes war in einem anderen Haus. Das kann gut sein, bei einem selber zu Hause ist es dann gar nicht, ne? So dieser, dieser Renner, ja.
Lustig, stimmt, wir nerden gerade ein bisschen rum, stimmt, Spieleabend mit Nora. Und manchmal, glaube ich, liegt es auch einfach daran, dass man die falschen Spiele da hat oder die nicht passenden Spiele oder so Uralt-Klassiker, die einfach gar nicht so gut funktionieren, wie man das selber so in seiner Kindheit irgendwie in Erinnerung hat. Und da muss man auch natürlich, guckst du so nach neuen Spielen, also so Spiel des Jahres, da, ich lese das dann immer nur auf Spiegel Online oder so, aber ich habe da jetzt nie, wir haben jetzt mal ein Spiel neu dazugenommen, aber das ist auch schon, glaube ich, 10 Jahre alt, aber es ist, da tut sich bei uns relativ wenig. Wir haben so, ich glaube, wir haben, wenn wir spielen wollen oder wenn, keine Ahnung, ich was mit meinem Kind oder ist ja nicht immer alle vier, auf jeden Fall nicht, dann greifen wir echt so auf unsere Household Classics zurück, wo wir einfach schon wissen, so ungefähr, was das jetzt bedient. So.
Ja, also ich guck schon, welches Spiel ist Spiel des Jahres geworden, welches Spiel ist Kinderspiel des Jahres geworden und lese mir da auch mal so eine Rezension durch oder so und ich find's immer toll, wenn ich auf ein Spiel stoße, wo nochmal die Spielidee so eine ganz andere ist und ich mag da einfach auch eine gewisse Vielfalt gerne haben. Ich bin auch durchaus ein Freund manchmal von so kooperativen Spielen, ne? Also so wir alle gegen das und das oder so, das finde ich manchmal ganz cool. Und ich mag das auch, wenn Spiele einfach auch irgendwie so von der Haptik interessant sind und irgendwie eine coole Idee haben oder so. Also vor einigen Jahren war das Kinderspiel des Jahres Spinderella, was so ein Spiel ist mit so Spinnen und die hängen an so Magneten an der Decke und dann musst du Magnete schieben und so. Und es ist einfach, also für Kinder einfach auch faszinierend, weil dann diese Spinnen quasi so übers Spielfeld schweben und sowas, also da kann man mich voll mit kriegen. Da ist so mein inneres Kind voll angesprochen von, dass das einfach so cool aussieht und dass da so spannende Sachen passieren. Und es gibt so tolle Spiele. Und ich bin da schon begeisterungsfähig für solche Sachen.
Hey, hau raus. Es löst bei mir eher so eine Spielscham aus, so nach dem Motto, also wir spielen hier halt immer noch unsere drei alten Spiele.
Nein, aber das ist ja kein, da liegt ja auch keine Wertung drin. Es ist auch nicht so, dass unsere Kinder sich für jedes dieser Spiele, die ich dann toll finde, gleichermaßen begeistern. Ich merke eher selber, dass ich auch oft einfach Freude daran habe, mal nochmal was Neues auszuprobieren. Also ich bin einfach auch eine Person, der relativ schnell langweilig wird. Und für mich fühlt sich das oft quälend an, die immer gleichen Spiele zu spielen. Und dann ist es auch einfach für mich schön, mit einem neuen Spiel nach Hause zu kommen, mit dem ich Lust habe, dann zu spielen. Und ob dann die Kinder sich darauf einlassen oder ob die dann nur mit den Spielmaterialien spielen und daraus was ganz Eigenes machen, das ist ja, sehr unterschiedlich. Und ich fand es zum Beispiel ganz süß. Also vor kurzem waren wir bei meinen Eltern zu Besuch und da hat unser jüngstes Kind, das Kindergartenkind, so eine Spielesammlung dann gefunden. So eine ganz klassische alte Spielesammlung, wie es die früher gab. So weißt du, mit einem Mühlespiel und auf der Rückseite ist das Mensch ärgere sich nicht spielen und so. Und dann hat es diese Spielfelder genommen, die sind ja so in der Mitte einmal gefaltet gewesen früher, weil dass die in den Karton passen. Genau. Und hat die so aufgestellt, praktisch, ne, also praktisch so senkrecht, als wären das dann so, so weißt du, so Ecken und dann hat praktisch daraus so Häuser gebaut und hat dann die Spielfiguren genommen und die dann da reingestellt und hat dann ganz fantasievoll angefangen damit zu spielen, aber natürlich nicht die Spiele, sondern eben so, Leute besuchen sich gegenseitig in ihren Häusern und hat alles, was in dieser Spielesammlung war, verwendet für dieses sehr Spiel. Und dann hat meine Mutter da so ganz gerührt drauf geschaut und hat gesagt, ach, das finde ich so süß, das jetzt gerade zu sehen. Ich weiß noch, dass ich das als kleines Kind ganz oft gemacht habe, dass ich sozusagen bei meiner Oma in der Küche saß und mit dieser Spielesammlung diese Häuser gebaut habe. Und ist das nicht cool, dass sozusagen so viele Jahrzehnte später dann so ein kleines Kind, ne, mit diesem gleichen Ding wieder auf die gleiche Idee kommt letztlich und zu sagen, mit einer Spielesammlung kann man vieles machen, da muss man nicht Mühle spielen. So. Und das ist so, was Was wir, finde ich, bei diesen ganzen Spielen eben nicht vergessen dürfen, gerade diese regelbasierten Spiele, die laden oft dazu ein, dann doch eben sehr in diesen Kategorien richtig und falsch zu denken.
Ja,
und
ja.
Wenn dann Kinder Spiele zweckentfremden, erlebe ich das auch oft, dass dann Eltern erstmal so frustriert sind, im Sinne von, die Äpfel aus dem Obstgartenspiel gehören nicht in den Kaufladen, die gehören in dieses Spiel. So, ne? Und gleichzeitig, finde ich, ist das eigentlich doch ein ganz tolles Ding, wenn Spielmaterialien Kinder dazu einladen, selbst kreativ zu werden. Und, und das halte ich für sowas Wertvolles, wenn Kinder welche Materialien auch immer nehmen, um ihre eigenen Fantasiewelten zu schaffen. Und das macht nicht jedes Kind gleichermaßen. Ne? Da hat auch nicht jedes Kind das gleiche Bedürfnis danach. Aber wenn das passiert, also das ist so meine eigene, in Anführungszeichen, Regel beim Spielen, wenn ich merke, ich dachte, wir spielen jetzt ein Brettspiel, aber jetzt ist hier was völlig anderes entstanden, dann durchbreche ich das nicht, sondern lasse diesen Flow einfach passieren, weil ich den, jetzt sage ich ein schwieriges Wort, fast als sowas Heiliges empfinde. Weißt du, als würde da sowas ganz Besonderes passieren, was ich jetzt nicht durchbrechen darf mit meinen erwachsenen Plänen. Weißt du, was ich meine?
Verstehe ich gut, ja, weil genau, ich wollte auch gerade einerseits einhaken, weil dann entsteht ja das Spiel alleine des Kindes und das hat ja allein schon auch manchmal praktische Vorteile, wenn das Kind allein spielt. Und zum anderen musste ich da an, als unser Kind sehr klein war, unser erstes, hat man mir mal das Buch Emma Pickler in die Hand gedrückt, das ungestörte Spiel oder Emmy so, zumindest Pickler schreibt die davon. Ja. Emmy Pickler. Ja. Oh, ich weiß nicht viel über sie, aber da war immer dieses, das war für mich fast dann so ein, ja, fast stressendes Mantra, also das Spiel des Kindes soll nicht unterbrochen werden, nur weil es nach seinen eigenen Dingen und erst wenn es möglichst, Gott, Herr Brauer gibt eine Theorie wieder, die er vor, aber die Idee war, stör das Kind halt nicht beim Spielen, weil es dabei ja ganz viele Dinge gerade tut und erfasst und für sich selber seinen eigenen Kreis schließen muss. Und insofern, ich verstand daraus, glaube ich, warum du vorhin das Wort jetzt heilig verwendet hast.
Ja, das ist schon ein bisschen ein krasses Wort. Es ist auch so, genau, also Emmy Pickler hat ja für ihre Zeit ganz, ganz viele ganz fortschrittliche Dinge geschrieben und gesagt und einen großen Blick darauf geworfen, was eigentlich kindliche Bedürfnisse sind, was zu ihrer Zeit gar nicht verbreitet war, Kinder überhaupt als Bedürfniswesen sozusagen zu lesen. Aber ich weiß auch, dass gerade die Pickler-Pädagogik dazu einlädt, dass viele Eltern sie als sehr dogmatisch empfinden und dann auch sich sehr unter Druck gesetzt fühlen. Also ich erlebe das total oft. Es gibt also nach Emmy Pickler, es ist ganz wichtig, dass man in einer bestimmten Weise zum Beispiel Kinder wickelt. Also da gibt es dann so spezielle Aufsätze für einen Wickeltisch, damit man die Kinder nach Pickler wickeln kann, damit die da so stehen können, die Kinder. Und da merke ich dann auch oft so, das kann alles total hilfreich sein. Ne? Also viele Eltern machen die Erfahrung, dass es mit Kindern, die schon ein bisschen größer sind, manchmal leichter ist, die im Stehen zu wickeln als im Liegen. Aber es ist total wichtig, daraus kein Dogma zu machen und nicht das Gefühl zu haben, man macht jetzt was falsch, wenn man ein Kind im Liegen wickelt. So, also, und beim Spielen ist das genauso mit diesen sich schließenden Kreisen. Ich glaube, wenn man sich sozusagen aus der Zeit heraus diese Texte anguckt von Emmy Pickler und einfach sozusagen sagt, da sollten Menschen darauf hingewiesen werden, dass Kinder nicht einfach sinnlos vor sich hinspielen, sondern dass das schon einer eigenen Logik folgt, die man auch respektieren sollte und dass man nicht permanent ein Kind einfach so hochreißen kann, nur weil man jetzt findet, jetzt ist Fütterzeit oder so. Das ist ja total richtig. Und gleichzeitig darf das nicht bedeuten, dass wir Eltern heute Angst haben müssen, unserem Kind zu schaden, wenn wir sagen, Liebes, wir müssen los. Ja, wir müssen zum Kindergarten oder deinen Bruder abholen oder irgendwas. Also ich respektiere das Spiel meines Kindes, wann immer es geht. Und wenn mein Kind zum Beispiel gerade da, ne, mit der Spielesammlung ein Schloss aufgebaut hat, dann gehe ich da nicht einfach rein und sage, so, das räumen wir jetzt sofort weg. So, sondern ich lasse es dann vielleicht stehen und sage, du kannst dann nachher nochmal weiterspielen, aber jetzt machen wir das und das. Und gleichzeitig habe ich gerade heute Morgen mein Kind vom Puppenhaus weggeholt, ganz liebevoll, obwohl es sehr im Spiel versunken war. Und habe gesagt, so, jetzt gibt's Frühstück. Und, und das ist auch was, wo man ja Kinder gut begleiten kann. Und es ist auch so, dass die manchmal dann frustriert sind, wenn sie ein Spiel unterbrechen müssen und gleichzeitig ja, also nicht jede Spielunterbrechung hat jetzt irgendwelche schwerwirkenden psychologischen Konsequenzen. Das wäre ja furchtbar, wenn das so wäre.
Ah, ist cool, dass du es nochmal einordnest. Also Erstvater Oliver ist dir jetzt im Nachhinein nochmal sehr dankbar, weil mich das schon, genau, also erstens, ich wollte jetzt nicht, die gesamte Theorie hatte ich überhaupt nicht mehr auf der Pfanne und zweitens eben, mir blieb dieser Begriff ist so gut, glaube ich, dieses ungestörte Spiel, das ist so ein einprägsamer Begriff, dass ich mit dem wahrscheinlich relativ lang rumhantiert habe, gesagt, ja, aber genau, wie soll ich denn das machen, die Krippe will, das Kind soll bis um 9 da sein, weil das ist ja dann gleich so ein Clash.
Ja, ja. Es gibt halt einfach viele Empfehlungen zum Thema Spielen, die, sag ich mal, einen guten Kern haben und die dann aber schnell zum Dogma werden, ne? Also Montessori-Pädagogik, Spiel ist die Arbeit des Kindes, so. Da stecken ja ganz viele wertvolle Ideen drin. Und auch diese Idee zu sagen, gib deinem Kind bestimmte vielleicht Materialien an die Hand, mit denen es unterschiedliche Dinge machen kann. Also das ist ja auch sowas, dass man oft sagt, es ist sozusagen wertvoller für ein Kind, Holzbauklötze zu bekommen, mit denen es unendlich viele verschiedene Welten bauen kann, als ein Plastiktransformer, der halt immer nur ein Transformer sein kann. So, das ist die Theorie. Und die Praxis ist aber, dass Kinder vom Spielen immer profitieren und dass es Kinder gibt, die mit Holzklötzen keine Welten erschaffen wollen, sondern die Bock haben, einen Transformer zu haben und mit dem dann ganz gerne und engagiert und auch vielfältig spielen. Also so diese Schwarz-Weiß-Malerei, die dann oft gesagt wird, im Sinne von, das eine Spielzeug ist so wertvoll und kann alles sein und das andere Spielzeug ist so festgelegt und kann gar nichts sein. Das spiegelt sich oft in der Realität des kindlichen Spielens nicht wider. Ne? Also ich weiß zum Beispiel noch, dass ich, als ich ein Kind war, Puppen sehr mochte. Und ich hatte richtig viele Puppen. Ich war so eine ganz engagierte Puppenmutter. Und ich hatte diese klassischen Puppen aus dem Spielzeugladen mit so diese Weichkörperpuppen, weißt du, die so einen weichen Körper haben und dann aber Arme und Beine und so einen Plastikkopf und Haare, mit denen man irgendwie Zöpfe machen konnte oder so. Ganz viele davon. Und dann hat irgendwann mal eine Bekannte meiner Eltern oder was so ein bisschen bedauernd gesagt, oh, du hast ja gar keine schönen Waldorfpuppen, du hast ja nur so Plastikpuppen. Und dann hat sie erklärt,
das ist aber gemein.
Ich glaube gar nicht direkt mir, sondern eher meinen Eltern. Ich habe gar nicht mehr die genaue Situation in Erinnerung, aber ich war jedenfalls beleidigt anstelle meiner Puppen, logischerweise. Und dann hat die Frau eben so gesagt, das Gute an Waldorfpuppen ist, die haben keine Gesichter, sondern die haben quasi zwei Augen und so eine angedeutete Nase, aber keinen Mund. Und die Theorie dahinter ist, dass dadurch praktisch die Puppe jede Stimmung haben kann und das nicht vorgegeben ist, die Puppe lächelt oder die Puppe weint oder so, sondern die Fantasie des Kindes wird angeregt. Und ich weiß noch, dass ich damals so dachte, aber meine Puppen können auch alle Stimmungen haben. Ich spiele doch jeden Tag mit denen, ich weiß das doch. Genau. Und als Kind habe ich gedacht, wie dumm sind manchmal Erwachsene, wenn sie denken, wir bräuchten eine Puppe ohne Mund, um spielen zu können, dass eine Puppe traurig oder fröhlich ist. Weißt du, also das ist wirklich so diese kindliche Empörung gewesen, zu denken, du hast keine Ahnung, meine Lisa kann alle Stimmungen haben. Weißt du, was ich meine? Und daran versuche ich mich jetzt manchmal so zu erinnern, wenn ich irgendwo lese, aus welchen Gründen, welche Spielsachen für Kinder besonders gut sein sollen, dann denke ich manchmal so, wer hat denn bitte die Kinder gefragt? Weißt du?
Total. Es gefällt mir auch, dass das Kind Nora so reagiert hat, weil die Gefahr wäre ja auch gewesen, dass du danach nie wieder, also man kann ja Dinge so beschämen, ne? Und dann bleiben die so ein bisschen verletzt und man denkt sich, ach nee, es ist ja vielleicht ein Baby-Ding, damit spiele ich lieber irgendwie gar nicht mehr. Also ja, also klar, bei uns, ich bin relativ skeptisch, was so diese neuen, kennst du diese squishy Viecher, die zum Teil auch noch irgendwo kleben können. Ja, ja. Also ich habe schon eine Abneigung gegen Weichmacher, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ein 2,99 Euro Tool auf jeden Fall von Ökotest mit
sehr gut bewertet worden ist. Nee, da gibt es auch tatsächlich gute Gründe für, also diese Weichplastik-Sachen, teilweise so ein bisschen kritisch.
Ja, oder die gehen ja dann auch auf.
Ja, ja, dann kommt da so komischer Glipper raus. Ja, ja.
Genau, wenn man die nämlich ein paar Mal richtig gegen die Wand feuert, dann gehen die nämlich auch zu Bruch. Also da ist bei mir so eine Grenze. Ja. Und Waffen? Wie habt ihr es da? Also ich gestehe gleich. Genau, ich gestehe gleich. In den Faschingsferien sind wir mit dem Zug nach Italien gefahren und da gab es an so einem Kiosk einen großen goldenen Colt mit so Pfeilen, die so einen Gummisaugnapf haben, 5 Stück. Und ja, das musste dann sein. Aber es war mir so ein bisschen peinlich schon auch. Also es war so, ich finde Waffenspielzeug schwierig, aber Find's auch okay. Oh Gott.
Nein, Schmarrn. Also ich habe da ehrlich gesagt auch gar keine so eine ganz abschließende Meinung dazu. Ich bin selbst aufgewachsen, ne, in den 80er, 90er Jahren in durchaus, ich sag mal so ein bisschen friedensbewegten Kreisen. Und bei uns zu Hause war tatsächlich schon eher so dieses, nee, Waffen sind was Schlimmes. Woanders sterben Menschen durch Waffen. Waffen sind kein Spielzeug. Und wir hatten als Kinder keine Spielzeugwaffen. Aber es war jetzt auch nicht dogmatisch. Also wenn wir irgendein Plemo-Set hatten und da hatte irgendein Jäger ein Gewehr oder so, dann konnte der das schon behalten. Mhm. Also dann musste man das nicht ablegen oder so. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir schon so Wasserspritz-Dinger hatten, aber dass meine Eltern da extra welche gekauft hatten, die quasi nicht aussahen wie Pistolen, sondern die dann aussahen wie irgendwie Delfine oder sowas. Also so Fische irgendwie, mit denen man spritzen konnte, aber halt keine Waffen so, ne? Und bei unseren eigenen Kindern würde ich intuitiv auch eher keine Waffen kaufen wollen. Auch einfach aus so einer Aversion, ne? Waffen sind was Schlimmes. Und gleichzeitig auch da versuche ich mir schon zu sagen, wenn Kinder sozusagen miteinander spielen und kämpfen, da dürfen wir da auch nicht unseren erwachsenen Blick drauf legen und sagen, hier findet jetzt, ne, ein echter kriegerischer Konflikt in unserem Garten statt oder so. Also was unsere Kinder haben, sind Schwerter zum Ritterspielen, aber so aus Holz einfach, wo man natürlich auch sagen kann, sind auch Waffen, aber die sich für mich einfach nochmal anders anfühlen als jetzt ein originalgetreues Maschinengewehr oder sowas. Und die haben auch so Wasserpistolen, also auch so größere, mit denen man halt so eine richtige Wasserschlacht machen kann. Die gibt's, glaube ich, einfach nicht in Delfinform. Also die sehen dann immer aus so ein bisschen wie so eine Nerf Gun oder sowas. Aber ansonsten würde ich sagen, also dass es bei uns jetzt nicht besonders viel Spielzeugwaffen gibt, hat jetzt weniger zu tun mit pädagogischen Überzeugungen, als dass es bisher einfach noch nicht so aufgekommen ist, also auch nicht so ein Wunsch war von unseren Kindern her. Aber ich weiß, dass das bei vielen Kindern und Jugendlichen kommt. Vielleicht kann das bei uns auch noch kommen. Aber was ich in dem Zusammenhang natürlich sagen muss, ist, dass gerade unser älterer Sohn natürlich auch am Computer viele Spiele spielt, in denen auch geballert wird. Also das ist sozusagen ja auch eine Form von mit Waffen spielen, halt als auf digitale Weise. Und natürlich haben wir da ein Auge drauf, ne, Altersfreigaben, dies, das, und man spricht ja drüber, aber na klar, also das ist natürlich auch eine Form von Spielen. Und ich habe schon auch immer mal Artikel gelesen zu diesen Themen, wo ich eben auch gelernt habe, dass gerade diese Frage von, sag ich mal, Auseinandersetzungen, auch Gewalt und Dominanz ein Stück weit ein Thema ist, was einfach viele Kinder und Jugendliche beschäftigt und was sie auch im Spiel verarbeiten und dass es keine Korrelation gibt zwischen Kindern und Jugendlichen, die in Anführungszeichen mit Waffen spielen und die dann irgendwie wirklich im echten Leben gewaltvoll werden, sondern dass Kinder und Jugendliche schon voneinander trennen können, also dass das Kinder und Jugendliche nicht aggressiver macht, was ja oft so das Vorurteil ist, wenn sie irgendwie solche Spiele spielen dürfen. Ja.
Also bei uns konnte ich es, glaube ich, insofern noch ein bisschen ablenken, weil dieser Colt, natürlich, der sieht wirklich aus wie eine goldene Riesenmonsterwaffe. Nein, aber der Fun ist halt wirklich, dass diese Saugnäpfe fliegen und irgendwo kleben. Das ist wirklich cool. Ich konnte zum Beispiel Nerf, kennst du das? Das sind diese. Das konnten wir so mit, wir haben unser Kind ist gleichzeitig sehr umweltbewusst, das konnten wir dadurch abbiegen, sagen, nee, wir können jetzt nicht irgendwie Plastikscheiße irgendwie in die Natur feuern. So. Aha. Und insofern, ich glaube auch, da schwebt einfach generell so ein Sound, ne, bei uns im Haushalt, in der Familie so, ja, das gehört dazu, aber es ist jetzt trotzdem nicht das, was wir jetzt im Zweifelsfall auswählen würden, wenn wir die Spielzeug schenken.
Ja, ja.
Aber es ist jetzt eigentlich auch nicht so wirklich entschieden.
Ich muss relativ oft daran denken, dass ich selbst im Grunde davon überzeugt bin, dass Spielen moralisch neutral ist. Dass es wichtig ist, dass wir sozusagen auf die Freizeitbeschäftigungen unserer Kinder mit einer großen Wertfreiheit erstmal schauen und sagen, alles, was einfach ihnen Spaß macht, ihnen gut tut, ihnen Entspannung, ne, bringt, ne, das ist, dafür ist die Freizeit da, ist erstmal gut und gleich gut. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich nicht frei bin von Prägungen und Glaubenssätzen und dass, wenn ich sozusagen in unseren Garten schaue und da macht mein Kindergartenkind gerade eine Teeparty mit Teddybären so, dann geht mir das Herz auf, weil das für mich so ein weißt du, so ein romantisches, süßes Inbegriff. Bild auch ist, ja. Von, das ist doch das reinste, schönste Kinderspiel, so, ne? Und wenn unsere Jungs miteinander Mario Kart-Rennen fahren, ne, mit der Switch so bei uns am Fernseher, dann gucke ich da drauf und ich finde es nicht irgendwie schlimm, aber es fühlt sich für mich trotzdem an, als würde das sozusagen unterhalb des reinen kindlichen Spiels rangieren. Und da sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze und da sind wir wieder beim Thema Medienfeindlichkeit und ich versuche da auch wirklich manchmal ganz bewusst hinzuschauen und zu sagen, was findet da an Interaktion statt, wie viel lachen die, wie viel Spaß haben die, das ist wirklich schön, aber es fällt mir schon schwer, die Wertung aus dem Spielen zu nehmen.
Ja, ich musste gerade nochmal an die Transformer denken, von denen du vorhin sprachst. Die liebt unser Kind, weiß nicht, ob das alle kennen, kennt wahrscheinlich eh jeder, oder Autos, die zu so einem Hulk oder werden können oder umgekehrt.
Ja, das hat unser Sohn auch, liebt der sehr.
Hast du es mal versucht?
Sau schwer.
Hast du, also, ich krieg's nämlich nicht hin.
Ja, das ist voll die Knobelaufgabe.
Genau, ich fand es total cool, weil ich krieg das nicht hin.
Ich krieg das auch nicht hin.
Er konnte da was und für mich ist, also da ist für mich keine Grenze so von, ich finde, das ist irgendwie ein clever ausgetüfteltes Ding, mit dem kann man verschiedenste Spiele sich imaginieren, also da, da habe ich eigentlich keine Berührungsängste.
Voll gut, ja.
Naja, und halt dieses, ich denke jetzt gerade immer noch über dieses moralisch, auch Spielen ist moralisch neutral, klar, nicht ein weites Feld, ab wann es dann doch moralisch wird und so, aber ja.
Also, ne, natürlich gibt es nichts, was keine Grenzen hat. Es gibt natürlich auch, also in dem Moment, wo ein Spiel verletzend wird oder in Mobbing umschlägt oder so, ist es natürlich nicht mehr moralisch neutral. Klar. Aber so grundsätzlich erstmal drauf zu schauen und zu sagen, womit unsere Kinder sich befassen, woran sie Freude haben, ne, dass wir das nicht sofort wieder so bewerten, das ist für mich ein Lernfeld. Aber eins, das ich persönlich als wichtig empfinde. Ich habe selber auch oft bisschen Schuldgefühle gehabt, weil ich gar nicht so eine Mutter bin, die so wahnsinnig viel insgesamt mit ihren Kindern spielt. Ne? Also es gibt ja Mütter, die wirklich, auch Väter, die mehrere Stunden pro Tag mit ihren Kindern richtig im intensiven Spiel versunken sind. Ob das jetzt solche, doch.
Stunden?
Ja, Rollenspiele, irgendwelche Sachen bauen oder mit Puppen oder mit Brettspielen und so ganz intensiv diese Spielbeziehung leben. Und ich habe mich damit immer schwer getan. Ich bin da schnell, ich drifte da schnell in Gedanken weg oder denke dann, will dann aufspringen und was anderes machen. Und natürlich habe ich trotzdem in Summe immer wieder mit meinen Kindern gespielt. Ne, ganz klassisch, wenn man so ein Baby hat, dann setzt man sich ja auch mit dem auf so eine Krabbeldecke und hält dem irgendwelche Bälle und Rasseln hin und denkt sich da irgendwelche einfachen Spiele aus. Und das ist auch süß. Und dann macht man das mal für 20 Minuten und dann sagt man so, jetzt ist aber auch gut irgendwie. Und bei meinen älteren Kindern, ich habe schon denen natürlich auch in Anführungszeichen gezeigt, was man mit manchen Spielsachen vielleicht auch machen kann oder so, ne? Also so in dieser Kleinkindphase, oh, guck mal, wir bauen einen Turm, oh, schau mal, wir bauen ein Haus, so. Aber das Ziel dieses Spiels für mich war immer relativ schnell, mich rausziehen zu können. Also so dieses ich gebe dir so einen kleinen Schubs, ne? Und ich zeig dir, wie man die Puppe wickelt oder wie man den Teddy ins Bett, und jetzt mach mal so. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die meisten meiner Kinder, nicht alle gleichermaßen, aber dann auch relativ schnell ganz gut in dieses, ich sag mal, allein spielen können, reingefunden haben. Und manchmal ist das so, wenn Leute bei uns zu Besuch sind, dass Leute zu mir sagen, boah, das macht mir voll das schlechte Gewissen, zu sehen, wie gut deine Kinder allein spielen können. Mein Kind kann das nämlich gar nicht so gut. Und dann haben wir schon wieder das Thema, ne? Scham und Schuldgefühle. Und unser Kind will ständig bespaßt werden, so. Und ich denke immer, das ist so verschieden. Das hat ganz sicher auch was mit dem Temperament zu tun der Kinder, ne? Manchen Kindern fällt das sehr schwer, anderen fällt das leichter. Das hat, glaube ich, auch was mit der Geschwisterfolge zu tun. In meiner Wahrnehmung sind oft die erstgeborenen Kinder, die ganz logischerweise, die einfach mehr, ne, exklusive Aufmerksamkeit bekommen haben, die das dann auch mehr gewohnt sind, dass sich jemand im Zweifelsfall erbarmt und mit ihnen spielt. Und ich glaube, es hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, wie gut oder nicht gut wir als Spielpartner sind. Also ich glaube, wenn man so eine sehr engagierte Spielmama ist, die dann auch ganz toll mitspielt, dann ist das ja auch als Kind total attraktiv, so.
Das stimmt.
Und wenn man mich zum Beispiel als Mutter hat, ist es, glaube ich, relativ schnell attraktiv, sich andere Spielpartner zu suchen. Weißt du, und ich sag das gar nicht selbstabwertend, sondern wirklich so, ich habe andere Stärken, ne? Und trotzdem ist das oft so ein Thema bei Eltern, und zwar so, wie man es macht. Also die einen schämen sich dann, dass sie quasi immer mitspielen müssen, und die anderen finden es dann schade, dass sie nie mitspielen und haben das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich mich überhaupt nicht auf solche du wärst die Elfe, ich wär das Einhorn Spiele einlassen können oder wollen.
Ja, ja, klar. Ja, verstehe ich voll. Ich bin auch gerade noch so ein bisschen in Gedanken bei diesem Thema. Das Beste ist natürlich, wenn man auch wirklich präsent ist, ne, wenn man zusammen spielt und nicht nur quasi genervt den Ball immer wieder zurückschiebt oder immer wieder, also wenn, natürlich ist nichts schöner als so ein Uno-Flow, wenn man selber auch gerade wirklich Bock hat, aber ja.
Und ich muss mich ja manchmal auch wirklich zu zwingen.
Die Realität ist anders.
Ne? Also wenn ich dann zu meinem Kind sage, pass auf, wenn du Teeparty machen willst, bereite doch schon mal alles vor. Aber danach komme ich dann und mache diese Party mit mir. Und dann trägt es auch echt eine ganze Zeit. Und mein Kind deckt dann total aufwendig einen Tisch mit Holzfrüchten und Holzgemüse und Filzpizza und alles steht dann da. Und irgendwann kommt es dann und sagt, Mama, jetzt ist fertig, jetzt kannst du spielen, komm. Dann muss ich auch das aushalten, da dann zu sitzen und imaginären Tee aus imaginären Tassen zu trinken und dann mein Handy in der Hosentasche lassen, eine Viertelstunde lang oder so, nicht auf Instagram gehen zwischendurch, wirklich da dann diese Teeparty machen. Und das mache ich dann auch, aber das kostet mich Kraft. Also ich finde es süß und toll und wichtig, und aber das fühlt sich nach einem Liebesdienst an. Also im positiven Sinne, das mache ich jetzt für dich. So. Und was ich verrückt finde, ist, dass ich das, bevor ich selber Kinder hatte, nicht so erwartet hatte. Also wenn ich mal irgendwo gebabysittet habe oder so, ne, als kinderlose junge Frau, fand ich das immer mega toll und konnte mich stundenlang auf sowas einlassen und habe gedacht, boah, wenn ich mal Mutter bin, ich werde so die begeisterte Spielmutter. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so schnell für mich so anstrengend wird. Diesem Spielbedürfnis so nachzugeben. Und ich habe wirklich das Gefühl, und das sage ich ganz, ganz wertfrei, dass ich sozusagen für mein Leben genug gespielt habe. Ich habe wahnsinnig viel gespielt als Kind. Ich habe mit meinen Kindern gespielt. Und jetzt bin ich echt manchmal an so einem Punkt, wo ich denke, ne, also gern nochmal am Tisch sitzen und ein Brettspiel spielen, so. Aber dieses auf dem Kinderzimmer Fußboden sitzen und irgendwie so tun, als würde ich irgendwas sein oder machen, das ist nicht meine leichteste Übung gerade. Ja.
Verstehe ich voll. Und ich glaube auch, das muss man auch nicht. Und das muss man sich auch nicht auf die Schultern auch noch legen, zu sagen, dieses Bucketlist-mäßige, ne? Ich muss nicht nur für gesundes Frühstück sorgen, sondern auch noch vorlesen und Spiele spielen jeden Tag, weil sonst ist es keine glückliche Kindheit. Nee, so sehe ich es eben auch nicht, sondern ich habe manchmal noch die Energie und dann mache ich das. Und wie gesagt, bei mir eher sozusagen die Klassiker rausziehen, weil ich dann weiß, die funktionieren dann in diesem Moment. Aber that's about it auch manchmal.
Ja. Also was natürlich wir jetzt noch gar nicht so sehr berührt haben, ist so dieser Shift auch in den Kindheiten von diesem Draußenspiel zum Drinnenspielen. Ne? Das hat auch ganz viele Kinder unserer Generation und vielleicht noch ein bisschen älterer Eltern einfach auch unglaublich viele in ihrer Kindheit oft einfach draußen waren und mit anderen Kindern mehr oder weniger sich getroffen haben und gespielt haben und so. Und dass eben heute natürlich Kinder auch noch draußen spielen und mal auf den Spielplatz gehen oder in den Park oder so, aber dass sich doch dieses kindliche Spielen eben sehr stark nach Hause verlagert hat und in diesen familiären Raum bei vielen Familien, nicht bei allen gleichermaßen. Ist das bei euch nicht so? Hast du das Gefühl, dass eure Kinder hauptsächlich draußen Kindheiten
hatten? Nee. Ich überlege nur so, weil ich glaube, das Thema ist ein total weites Thema. Also für mich gibt es manchmal so eine gewisse Romantisierung der Natur rund ums Kind, bei der ich manchmal unschlüssig bin. Ich überlege nur gerade, ob wir nicht über das Thema nochmal wann anders sprechen sollten, weil da, also einerseits dieses, also mir erzählen manchmal Leute von den tollsten Kindheiten, die sie draußen hatten, von früh bis abends, und gleichzeitig erzählen sie aber auch von Situationen, die doch irgendwie bedrohlich und ängstlich waren, wo einfach keiner da war, so, ja.
Absolut.
Und andererseits diese dauerbehüteten Kindheit und drin und so, also, und ich merke, dass ich damit auch sehr unsicher bin, also dieses warum ist es jetzt so toll, irgendwo hinzufahren, auf den Baum zu klettern, dann und so weiter und so fort. Also da würde ich gerne, vielleicht können wir nochmal Naturspiel irgendwie
machen. Nee, also wir können da gerne auch nochmal eine eigene Folge zu machen, und ich bin da ganz bei dir. Ich will da gar nicht diese sozusagen draußen Kindheiten idealisieren. Ich kann einfach nur sagen, und das ist jetzt ganz persönlich meine Erfahrung, also ich bleibe jetzt kurz einfach nochmal bei mir. Ich selber bin sehr, sehr ländlich aufgewachsen, in so einem sehr behüteten Areal, so, wo ich einfach unglaublich viel draußen gespielt habe, auch mit anderen Kindern, und wo es sozusagen ganz viele Beschäftigungsmöglichkeiten gab, die darin bestanden, über irgendwelche Mäuerchen zu balancieren und irgendwelche, ne, Sachen draußen zu machen und so. Und das hat, das war ein großer Teil einfach meines Spiels in der Kindheit, dieses Unterwegssein, irgendein Lager irgendwo aufbauen in irgendeinem Hüttchen oder was. Und da merke ich einfach, dass meine Kinder und die allermeisten Kinder in unserem sozialen Umfeld völlig anders aufwachsen und natürlich deutlich mehr auch unter den Augen der Erwachsenen so und eben einfach ja andere Beschäftigungen finden. Und das ist gar nichts, was ich jetzt irgendwie schlimm finde oder betrauernswert oder so. Aber ich merke, dass dadurch eben auch die Vorstellung von, was ist Spielen sozusagen, sich so ein bisschen verschoben hat. Also wir haben jetzt sozusagen über Spielen gesprochen und haben ganz viel über Brettspiele und Rollenspiele und sowas gesprochen. Ja, ja, und ich habe einfach auf einmal so gemerkt, ey, wenn du mich mit 8 gefragt hättest sozusagen, was spielst du, dann wäre sozusagen meine erste Antwort gewesen, na, draußen. So, also mit meinen Freunden irgendwie. Das war so der Unterschied, der mir gerade so aufgefallen ist. Und schließlich, was ich noch sagen wollte, was mich sehr entlastet hat, gerade als meine älteren Kinder noch ein bisschen jünger waren, da habe ich mal ein Buch gelesen von Brené Brown. Das ist ja so eine Sozialwissenschaftlerin aus den USA, die ganz viel forscht auch zum Thema Lebenszufriedenheit und Glück und was sind sozusagen Dinge, die Menschen tun, die ein subjektiv gutes Leben leben. So. Und die hat eben auch ganz viel geforscht zum Thema Spiel und wie wichtig das für uns Menschen ist, und zwar auch gerade für uns Erwachsene, dass wir spielen, weil das eben ein Element von Lebenszufriedenheit ist, dass man im Prinzip nicht aufhört zu spielen. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich sofort ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich dachte, ich spiele sicher viel zu wenig. Und dann habe ich ihr Buch gelesen, The Power of Vulnerability heißt es. Und da hat sie eben erklärt, wie sie Spiel definiert. Und da sagt sie eben, Spielen ist alles, was wir tun, ohne um und zu. Also ohne einen Zweck damit erfüllen zu müssen, ohne irgendeine Leistung, ein Ergebnis am Ende vorweisen zu müssen, sondern alles, was wir tun, sozusagen aus Spaß an der Freude, weil es uns erfüllt, ist Spielen. Und dann fasst sie das so ganz weit und sagt, wenn ich mit Freude in meinem Garten stehe und gärtnere, ist das Spielen. Wenn ich mit Freude einen Kuchen backe, ist das Spielen. Wenn ich mit Freude mit einer Freundin spazieren gehe oder einen Trailer gucke auf YouTube von einem Film, den ich mir irgendwann mal im Kino ansehen möchte und mich darauf freue, ist das Spielen. Und sie differenziert dann schon sehr genau und sagt, natürlich können wir auch bei unserer Arbeit Freude empfinden, aber es ist eben kein reines Spiel, weil es unterliegt trotzdem einem gewissen Leistungsanspruch. Klar. Und manchmal machen wir auch etwas in unserer Freizeit, was von außen vielleicht aussieht wie Spielen, aber was kein Spielen ist, weil es uns nicht in unserem Inneren erfüllt. Wenn wir zum Beispiel in unserer Freizeit Sport machen, aber wir empfinden das eigentlich nur als eine lästige Pflicht, die wir halt auch noch abarbeiten müssen, um stark, schön und schlank zu werden, so, dann ist das halt auch kein Spiel, ne, so. Und sie sagt eben, dass auch ein und dieselbe Sache für eine Person Spiel sein kann und für die andere Person Pflicht, ne, je nachdem, wie es einem dabei geht, so. Und was sie dann eben in diesem Zusammenhang aber auch benennt, ist, dass sie sagt, es gibt wenig, was Menschen so verbinden kann, wie gemeinsames Spiel, aber die Voraussetzung dafür ist, dass es beide genießen. Und dann spricht sie davon, dass sie sagt, so viele Eltern quälen sich durch irgendwelche Spiele mit ihren Kindern, weil sie denken, sie tun ihnen damit was Gutes. Und manchmal wäre es so schön, den Blick zu weiten darauf zu sagen, alles, was wir miteinander tun können, was uns beiden Freude macht, ist Spielen. Und wenn ich diese Definition anlege, dann spiele ich, glaube ich, nicht wenig mit meinen Kindern. Dann denke ich daran, wie ich gestern mit meinem jüngsten Kind gemeinsam Pfannkuchen gebacken habe und wie das uns beiden Spaß gemacht hat und wie wir neulich bei uns vorm Haus Krokusse gemeinsam gepflanzt haben und so. Und das war irgendwie witzig und hat Spaß gemacht und machen wir auch nicht ständig und wahrscheinlich gehen die bald ein, aber es war in dem Moment irgendwie nett. Und und dann denke ich an so viele Situationen. Und sei es, dass man miteinander gemeinsam einkaufen geht und sich wirklich die Zeit nimmt, ne, so ein bisschen das Kind im Supermarkt die Sachen finden zu lassen oder so. Ich will jetzt gar nicht das so romantisieren, aber mir sind dann auf einmal ganz viele Alltagssituationen eingefallen, wo wir miteinander irgendwas machen, an dem wir beide Spaß haben. Und das kann Vorlesen sein, das kann Mario Kart spielen sein, das kann Kekse ausstechen sein.
Okay.
So. Und das fand ich ganz entlastend.
Schön. Schön. Mhm. Okay, ich suche mal in unseren momentan sehr durchgetakteten Tagen.
Nach Spielmomenten?
Nach Spielmomenten. Gut, mache ich gerne. Cool. Sehr schön. Da denke ich auf jeden Fall auch gerne jetzt mal selber drüber nach. Mhm. Und wir setzen es sicher dann nochmal an anderer Stelle fort.
Auf jeden Fall.
Cool. Was uns zu einem Gespräch über unsere Sponsorin der aktuellen Folge bringen würde, es folgt jetzt hier also etwas Werbung. Monday Market ist ein Shop, ein Ladenatelier. Das macht Lilly in Berlin, genau gesagt in Neukölln. Und da näht sie unterschiedliche Lederwaren.
Genau, also das sind wunderschöne Originale, unterschiedliche Taschen, sozusagen unterschiedliche Taschenformate, ne? Also solche Bauchtaschen oder klassische Handtaschen, größere Taschen, unterschiedlichen Farben aus Leder, ganz hochwertig verarbeitet, und diese Taschen, die sind wirklich so Taschen fürs Leben. Also man hat die und dann entwickeln die mit den Jahren immer mehr Patina und ne? Erzählen so ein bisschen die Geschichte von der Person, die sie trägt. Vielleicht kommt dann der ein oder andere Fleck auch drauf, aber das macht die Taschen eher zu einem Unikat. Also es ist nicht so, dass das so eine Wegwerfware ist, sondern es sind wirklich so ganz besondere Einzelstücke. Und was ich total schön finde, ist, dass Lilly eben wirklich erst nach Bestellung produziert. Also nicht so ein Überangebot und nachher wird dann wieder irgendwas davon eingestampft, sondern jede Tasche wird erst fertigt, wenn sie bestellt worden ist, und dann eben auch sehr gerne nach individuellen Wünschen individualisiert. Ne? Also wenn du zum Beispiel Linkshänder bist, Oliver, und du möchtest...
Ich bin übrigens Linkshänder, wusstest du das?
Und dann zum Beispiel sagst, ich möchte eure Tasche auf der anderen Seite tragen, oder ich brauche die Öffnung auf der anderen Seite, oder ich brauche hier und da eine Schnalle oder was auch immer, dann wird das für dich so gefertigt. Oder wenn du eine besonders große oder kleine Person bist und du brauchst irgendwie längere Träger am Rucksack oder wie auch immer, dann kannst du das alles angeben und dann wird das genauso, wie du es brauchst, für dich gemacht.
Genau, nachdem ich ja groß bin und Linkshänder, bin ich also auf jeden Fall ein prädestinierter Kunde. Es gibt also Rucksäcke, Schmuck, Bauchtaschen und vieles mehr. Das Ganze findet ihr auf monday-market.com, und Lilly weist nur darauf hin, nochmal, es wird produziert, wenn ihr bestellt. Sie schreibt euch dann, wie lange es dauert, weil es können ein paar Wochen sein, einige wenige oder auch mehr, wenn ihr erst nach den anderen Podcast-HörerInnen bestellt. Sie wird euch dann Bescheid sagen. Und der Rabatt lautet Anfang 15. Da bekommt ihr einmalig 15% auf eine Bestellung.
Genau.
Alle Infos findet ihr natürlich auch noch in unseren Shownotes.
Prima.
Super, dann schauen wir noch gerne in unser Postfach. Ich wollte dir nämlich eine Mail von Eva vorlesen. Hey, euer Podcast ist so bereichernd. Ich wollte mit einer eigenen Geschichte nochmal bestätigen, dass es wirklich extrem wichtig ist, dass Kinder den Eltern alles sagen können, ohne Ärger zu befürchten. Sie antwortet auf die Suchtfolge. Als Jugendliche habe ich mal viel zu viel Alkohol getrunken und wäre daran fast gestorben, weil meine Freundinnen Angst hatten, meine Eltern anzurufen. Glücklicherweise haben sie dann doch irgendwann den Krankenwagen gerufen, ansonsten wäre ich eventuell gestorben. Wie krass wichtig ist es denn bitteschön, dass Kinder den Eltern alles sagen können und auch den Eltern anderer Kinder? Ich habe als Kind oft gesagt, wenn dies oder das, dann reißen meine Eltern mir den Kopf ab, weil das andere Kinder auch gesagt haben, obwohl ich genau wusste, dass ich gar keinen Ärger für zum Beispiel schlechte Noten bekomme. An alle Eltern, erwähnt und zeigt auch gegenüber anderen Kindern, dass ihr cool und verständnisvoll seid und es keinen Ärger gibt. Liebe Grüße, Eva.
Jawohl. Dem schließen wir uns an.
Sowas von. Genau. Schön, dass du unter uns bist und unseren Podcast hören kannst, Eva.
Ja, nee, aber das ist tatsächlich, also das ist ein wirkliches ernstes Thema, dass so viele Jugendliche auch zu Schaden kommen, weil sie sich nicht trauen, um Hilfe zu rufen, aus Angst vor Konsequenzen. Und das ist wirklich schlimm. Und deswegen können wir das nicht oft genug und nicht früh genug auch unseren Kindern vermitteln, so dieses egal was ist, ja, du kannst immer kommen, du bekommst immer Hilfe, du bekommst niemals von uns irgendwie dann da Stress, also du wirst es nie bereuen, uns in der Notsituation angerufen zu haben. So, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
Und ergänzend vielleicht noch auch mal drüber sprechen, was ist, wenn man mit der Polizei zu tun hat.
Ja, da müssen wir nochmal eine extra Folge zu machen.
Ja, aus eigener Erfahrung, dass die Kinder schon auch ungefähr wissen sollten, wie sozusagen, wenn irgendwie Scheiße passiert oder angeblich Scheiße passiert sein soll, soll man wegrennen oder lieber nicht, und soll man sich... welche Angaben soll man machen? Und welche
naja, jetzt hast du das
nicht
so angetickert. Was muss man denn da machen?
Ich glaube nur, dass es gut ist, wenn man mit seinem Kind mal drüber spricht, wenn es ein bisschen älter wird, dass es ja mit der Polizei einfach zu tun haben kann. Weil wir vermitteln ja als Kinder den Kleinen immer sowas wie Freund und Helfer. Mhm. Und wann immer was ist, geht er auf jeden Fall hin. So habe ich das zumindest gehalten mit meinen Kindern. Ich weiß ja nicht, wer das sonst, kann ja jeder machen, wie er das möchte. So. Und wenn es dann aber in konflikthaftere Geschichten geht, also du wirst bei irgendwas erwischt oder wirst verdächtig, irgendwas gemacht zu haben, dann wirst du ja quasi plötzlich, sagen wir mal, Staatsbürger, Staatsbürgerin. Und dann ist es ja ganz gut, zumindest zu wissen, welche Rechte hat die Polizei Jugendlichen gegenüber, welche Rechte haben Jugendliche generell, was dürfen die nicht, weil da gibt es auch viel so Halbwahres und Halbgares. Und da gehört ja eigentlich zum Beispiel dazu, mach Aussagen, also Name, Adresse und ansonsten nichts und rufen Sie meine Eltern an. Mhm. So. Ach, weil krass. Dazwischen kann einiges schiefgehen. So.
Habe ich mich noch nie mit befasst und ist voll das gute Thema. Da müssen wir echt nochmal extra drüber sprechen. Ich habe das Gefühl, du hast da Wissen, das mir noch fehlt.
Okay, Entschuldigung, vielleicht ist es jetzt hier im Postfach ein bisschen too much. Genau.
Nee, das
also
passt.
Können wir gerne
alles
mal ein bisschen
gut.
mehr zumachen.
Sprechen wir nochmal zu.
Ja, genau. Nur mal so. Jugend und Polizei googeln.
Okay. Genau, ich wollte noch eine Nachricht vorlesen, über die ich mich auch sehr gefreut hat. Und die hat uns zu unserer Glaubenssätze-Folge geschrieben. Und sie schrieb, das war eine tolle Folge für Menschen, die sich noch nie mit Glaubenssätzen beschäftigt haben und für Menschen wie mich, die daran arbeiten. Ich habe für mich zum Beispiel mitgenommen, dass ich schon fast wütend werde, wenn mir jemand sagt, dass Übergewicht schlecht ist und Person XY für ihre Gesundheit abnehmen muss. Unabhängig davon, dass bei solchen Bemerkungen die Diätkultur natürlich eine große Rolle spielt, ist diese Wut in mir sicher dadurch erklärbar, dass ich mich eben davon lösen möchte und nicht nur dadurch, dass mich das aufgrund der Essstörung triggert. Eine spannende Erkenntnis, danke. Und ich höre euch einfach so unglaublich gerne zu, ihr seid ein tolles Team.
Ah.
Noch eine warme Dusche zum Schluss, Oliver.
Ja. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal.
Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.